Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Klimaschutz ist die neue Weltreligion, eine, die in kurzer Zeit aber Millionen Jünger gewinnen konnte. Es werden Angst und Panik geschürt, der Messias trägt Zöpfe und Zweifler werden mundtot gemacht. Aber nicht bei uns. Wir legen Emotionen beiseite und diskutieren Fakten, heute bei der großen Klimadebatte. Gibt es den menschengemachten Klimawandel nun oder nicht? Und wenn ja, was können und müssen wir dagegen tun? Um dieses wortwörtlich heiße Thema zu diskutieren, sind hier bei mir im Ring, möchte man fast sagen, zu meiner Linken, Professor Dr. Karl-Hermann Steinberg, promovierter Chemiker, Unternehmer und letzter DDR-Umweltminister. Herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten Michael Limburg, Autor, Politiker und Vizepräsident des Europäischen Instituts für Klima und Energie. Und laut Wikipedia wurde er bekannt durch sein Abstreiten der menschengemachten globalen Erwärmung. Auch Ihnen herzlich willkommen. Um gleich mal die Fakten und die Fronten zu klären, würde ich Ihnen, Herrn Steinberg, gerne eine Frage stellen. Gibt es den anthropogen verursachten Klimawandel oder nicht?
Nein, Klimawandel gibt es nicht. Es gibt eine Beeinflussung des Klimas, auch durch den Menschen, den anthropogenen Einfluss, aber der ist weitaus geringer als diese Klimagläubigen. Das ist ja eine Religion, wie Sie sagen, nicht? Und Religion muss man glauben, ich möchte es wissen. Die wissenschaftliche Basis muss man sich ansehen, da sieht das ein bisschen anders aus. Ein kleiner Anteil durch den Menschen existiert, meiner Meinung nach, aber der ist bei Weitem nicht so groß, wie verschiedene Leute, auch das IPCC, immer in die Welt setzen und auch glauben offenbar. Und viele Leute wollen das auch glauben, ganz gerne.
Aber eine Erwärmung gibt es schon?
Eine Erwärmung gibt es.
Sehen Sie das auch so?
Ganz genau so. Ich bin ganz erstaunt, was Sie bei Wikipedia, auch von Wikipedia mich zitiert haben. So was Dummes habe ich noch nie in meinem Leben von mir gegeben. Also es gibt einen Klimawandel, natürlich. Wer den bestreitet, ist nicht von dieser Welt. Schon gar nicht von der naturwissenschaftlichen Seite. Es gibt einen Einfluss des Menschen auf das Klima, auf das Mikroklima, allein durch die Landnutzung, durch die veränderte Forstwirtschaft, durch Ackerbau und Viehzucht werden die klimatischen Bedingungen vor Ort verändert, natürlich. Aber auf das Weltklima hat der Mensch keinen erkennbaren, schon gar keinen messbaren und schon gar keinen veränderbaren Einfluss, das ist eindeutig.
Was hat denn Einfluss auf das Klima größtenteils?
Die Sonne. In unserem Sonnensystem gibt es eine nennenswerte Energiequelle, das ist die Sonne. Die strahlt und strahlt auch auf die Erde, aber das ist nur ein Bruchteil der Sonnenenergie, die durch die Kernreaktion, Fusion, nicht Spaltung natürlich, produziert wird. Und vielleicht ist ganz günstig eine kleine Anekdote an dieser Stelle schon mal zu erwähnen. Mein Enkel war 3 Jahre alt, saß immer links neben mir in der Küche und wir diskutierten über Gott und die Welt. Der war schon sehr weit in seiner Entwicklung und sagte, Opa, geht die Sonne mal aus? Ich sage, ja, Vincent, die geht aus. Müssen wir dann sterben? Ja, dann gibt es kein Leben mehr, dann müssen wir sterben, ja. Und wann passiert das? In etwa 4 Milliarden Jahren. Ein Tag später ruft mich meine Tochter aus Leipzig an, Vati, bist du denn verrückt? Der Vincent weint ja nur noch. In 4 Tagen muss er sterben. Der hatte mit 3 Jahren noch nicht die Dimension 4 Milliarden und 4 Tage auseinanderhalten können. 4 wusste er schon Bescheid, aber Tage und Milliarden ja, Jahre, das war außerhalb seiner Denkensweise. Und da ging sein Interesse los. Gegenwärtig promoviert dieser Enkelsohn Vincent mit dem Alter von 29 in theoretischer Physik in Frankfurt. Und zwar über die mathematische Modellierung des Urknalls, genau gesagt der ersten 380.000 Jahre, wo die klassischen Physikgesetze gar nicht mehr gelten. Also zurück zur Sonne, die strahlt auf uns. Das ist die Hauptenergiequelle. Wir kriegen auf der Erde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Jahresmittel unseren Breiten etwa 110 Watt pro Quadratmeter, 52 Grad nördlicher Breite, Sie müssten mich korrigieren, in der Größenordnung. Das ist das, was ankommt am Erdboden. Und daraus wird natürlich alles Mögliche genutzt. Der Hauptteil wird zurückgestrahlt in den Weltraum, aber ein Teil wird natürlich genutzt. Wir haben zum Beispiel in unserer Anlage über Mikroalgen, wo wir Mikroalgen herstellen, da haben wir mit diesen 110 Watt pro Quadratmeter, wir können mit einem Wirkungsgrad von 18-19% daraus Biomasse herstellen, aus Kohlendioxid, aus dem Lebensgas Kohlendioxid können wir Biomasse herstellen, mit einem energetischen Wirkungsgrad von 17-18% etwa. Das ist aufgrund der Photosynthese schon ein sehr, sehr guter Wert. Diese Biomasse kann man essen, verkaufen wir über die Apotheken in Form von kleinen grünen Tabletten, enthalten sehr viel Chlorophyll, die machen Photosynthese auf höchstem Niveau. Das ist übrigens in unserer Diskussion heute, wird das bestimmt noch eine Rolle spielen. Die Photosynthese wird immer vergessen bei dieser eigenartigen Klima-Religionsdebatte. Da wird die Photosynthese vergessen. Nur deshalb leben wir, nur deshalb sind wir drei jetzt hier am Tisch. Denn das Leben war ja ohne Kohlendioxid nicht möglich. Denn vor etwa 2 Millionen Jahren haben die ersten Mikroorganismen, Mikroalgen übrigens, die Photosynthese gelernt hatten, konnten, sich angewöhnt hatten.
Milliarden.
Milliarden.
Ja, sagte Millionen.
Nein, Milliarden, selbstverständlich. Ich habe vorhin schon die Milliarden gesagt, die sind es immer noch, vor etwa 2 Milliarden Jahren. Aus dieser CO2-reichen Atmosphäre wurde durch Einwirkung des Sonnenlichts auf die Chlorophyll enthaltenen Mikroorganismen, Algen, Pflanzen. Es gab auch Bakterien, die Photosynthese können zu der Zeit. Und da entstand Sauerstoff und Biomasse. Dann reduzierte sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre auf unter 0,03%, 300 ppm. So genau weiß man es nicht, wir kommen noch dazu. Ich sehe gerade, Sie haben sogar eine kleine Grafik da vorbereitet. Es dürfte der CO2-Gehalt in der Atmosphäre über die letzten 800.000 Jahre sein.
Nein, oder sowas. Das sind noch nur die letzten 30 Jahre.
Die letzten 30 Jahre.
Aber wir können ja kurz sagen, wie hoch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre vor 2 Milliarden Jahren war.
Und über 10.
Über 10. Über 10%. Heute
Prozent.
Prozent.
Über 10%.
Und heute sind es 300 ppm oder 0,03% in der Größenordnung. Genau. Also die waren es zu Beginn der anthropogenen Aktivitäten, der industriellen Aktivitäten, muss man mal sagen. Heute sind es, gestern ist ein neuer Wert, wieder mal als dramatisch dargestellt worden, von 407 ppm. Also 0,0407 Volumenprozent.
Und das richtig Interessante ist ja, Sie sagen, es war damals kälter als heute.
Ja.
Können Sie noch etwas zu dieser Korrelation von Temperatur und CO2-Gehalt sagen?
Das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Also, dass das Kohlendioxid das Gas des Lebens ist, hat ja mein Vorredner sehr gut ausgeführt und ist Massenbestandteil dann der ganzen Biomasse dieser Erde. Wir bestehen aus dem C des CO2, die ganzen Tiere, die ganzen Pflanzen, alles. Also insofern ist das CO2 erstmal per se das Gas des Lebens und ein hervorragender Pflanzendünger, was man seit vielen Jahren kennt und auch nutzt. Abgesehen davon hat es eine Eigenschaft, die heißt, dass sie Infrarotstrahlung absorbieren und emittieren kann, wenn auch in sehr engen Frequenzbanden, im genau genommen nur eine, also sehr wenig. Und diese Eigenschaft hat dazu geführt, dass man vermutete, dass es die aufgenommene Wärme des Bodens Rückstrahlung umwandelt und auf diese Weise die Atmosphäre aufheizt. Das ist eine Theorie, die geht auf Arrhenius und Fourier zurück und wurde bisher niemals per Beweis, per Beobachtung oder sonst wie bestätigt. Ist aber so mächtig, so wirkmächtig, weil sich da natürlich wunderbare politische Dinge daraus ergeben. Denn CO2 atmen wir alle aus. CO2 ist das Produkt jeder Verbrennung. Wir sind kleine Kraftwerke, die Verbrennungsmotoren sind Kraftwerke, die Kraftwerke sind Kraftwerke. Also wer das CO2 beherrscht und Einfluss auf seine Erzeugung nehmen kann, beherrscht im Grunde alle Menschen. Und da das obendrauf noch ein weltweites Thema ist, ist das für die UNO geradezu ideal, auf diese Weise einen Hebel in die Hand zu bekommen, um die Menschen weltweit zu beeinflussen. Von der Temperaturabhängigkeit her müsste man, wenn es wirklich diese Wirkung hätte, es sowohl im Labor nachweisen können, das ist bisher nicht gelungen, und man kann es noch viel weniger im weltweiten Maßstab nachweisen. Wie Sie schon richtig sagten, ich komme gerade von einem unserer Klimakongresse zurück, der war letztes Wochenende in München. Da traten auch zwei sehr prominente Solar- und Forscher und Astrophysiker auf, Professor Dirscher Wief und Professor Svensmark. Die haben beide es geschafft, und aus meiner Sicht sind sogar Nobelpreiskandidaten, den verschlungenen Weg, den die Sonnenenergie neben der direkten Strahlung, die wir ja tagtäglich genießen, besonders wenn wir uns in die Sonne legen und Sonnenbaden, wie dieser verschlungene Weg der anderen Strahlungsarten, die Sonne aussendet, über die Wolkenbildung unser Klima beeinflusst. Dieser Prozess ist sehr kompliziert, aber ganz mit kurzen Worten gesprochen, kann man sagen, die Sonne strahlt also nicht nur elektromagnetische Strahlung ab in den verschiedensten Wellenbereichen, sondern eben auch Korpuskelstrahlung, also Partikelstrahlung, den sogenannten Sonnenwind. Und der moduliert eine andere Strahlungsart, die kosmische Höhenstrahlung. Die wird erzeugt durch Supernovae und da wandert die Erde im Laufe ihrer Wanderung mit dem Sonnensystem durch die Milchstraße und wird mal mehr oder weniger stark von dieser Höhenstrahlung getroffen. Und der Sonnenwind sorgt, das ist auch eine Partikelstrahlung, sorgt dafür, dass mehr oder weniger dieser Höhenstrahlung auf die Erde kommt. Und diese Höhenstrahlung hat die Eigenschaft, auf die Wolkenbildung Einfluss zu nehmen. Das sind also kleinste Nuklei, die da sich aufbauen. Und diesen Prozess zu entschlüsseln, das ist deren große Leistung. Die zeigen also, dass viel kosmische Höhenstrahlung, wenn die da ist, dann haben wir viel Wolkenbildung, dann wird das Klima kühler auf der Erde. Wenn aber der Sonnenwind stärker ist, und der war recht stark die letzten 30, 40 Jahre, dann werden diese Höhenstrahlung abgetrieben, weggetrieben und dann kommen weniger Wolken und dann wird es wärmer auf der Erde. Da die Wolken zu etwa 20-30% auf die Erwärmung der Erde Einfluss nehmen durch die Erhöhung der Rückstrahlung oder die Verminderung der Rückstrahlung nach außen und nach unten auch wärmedämmend oder wärmefördernd wirken, ist das ein riesengroßer Hebel gegenüber der des CO2 geradezu mikroskopisch klein ist, wenn er denn überhaupt vorhanden ist. Ich vergleiche das immer mit Eigenschaften, die ein Stoff aus sich heraus hat. Man nennt das emergente Eigenschaften. So hat beispielsweise CO2 diese emergente Eigenschaft, wie ich schon sagte, mit bestimmten Strahlungsfrequenzen in Resonanz zu geraten, die also zu absorbieren, zu emittieren. Genauso hat beispielsweise Wasser die Eigenschaft, anders als die ursprünglichen Stoffe, Wasserstoff und Sauerstoff, bei Raumtemperatur flüssig zu sein und ein bestimmtes spezifisches Gewicht von 1 zu haben. Eisen hat die emergente Eigenschaft, dass ein spezifisches Gewicht von, weiß ich was, ein paar Mal von 1, also 3, 4, 5, ich weiß das nicht auswendig.
7,85.
Daraus könnte man jetzt, also wie viel?
7,85.
Ich hatte 7 im Kopf, aber gut, dass Sie mich da korrigieren. Also könnte man daraus schließen, da Eisen ja vom spezifischen Gewicht her deutlich schwerer ist als Wasser und ich das ins Wasser tue, kann Eisen nicht schwimmen. Das ist natürlich falsch. Wir sehen jede Menge Schiffe, die aus Eisen sind und die trotzdem schwimmen. Also kommen noch andere Dinge dazu. Und so kann ich mir das beim CO2 auch vorstellen. Man kann zwar schließen, das hätte diese Eigenschaft und deswegen muss es die Temperatur der Luft erwärmen. Da man das nicht nachweisen kann, man kann es nicht messen, man kann es nicht riechen, man kann es nicht sehen, man kann es nicht fühlen, ist das eine nette und vielleicht auch plausible Hypothese, aber mehr nicht.
Aber man hört ja immer wieder, 95% oder 98% der Wissenschaftler unterstützen die These des menschengemachten, der menschengemachten Klimaerwärmung. Wenn Sie das jetzt so sagen, also wie viele Wissenschaftler sind sich darin einig, dass es keine Korrelation zwischen CO2 gibt und der Erwärmung?
Da muss ich noch mal ein bisschen was korrigieren. Zumindest, wenn Ihnen das jemand sagt, dass 97%, inzwischen ist die Bundesregierung sogar bei 99,96%, wirklich.
Tatsache. Das ist auch eine Frage, wie man das misst,
Tatsache.
Wo man das...
Moment, dann stellt man zumindest mal fest, dass derjenige, der dieses als Beleg anführt für eine bestimmte physikalische oder sonst wie Tatsache, vom Wesen der Wissenschaft eigentlich nichts verstanden hat. Das geht jetzt nicht gegen Sie, sondern das geht gegen die, die das in die Welt führen, weil in der Wissenschaft gibt es keine Demokratie. In der Demokratie gibt es Mehrheitsentscheidungen und die werden dann umgesetzt oder auch geändert, wenn die neue Mehrheit sich entwickelt. In der Wissenschaft gibt es nur wahr oder falsch und nicht vielleicht so, vielleicht so, vielleicht so. Bis eine Theorie ist dann bewiesen, wenn eine Hypothese bewiesen wird, so lange, bis die widerlegt wird und dann kommt eine neue Theorie.
Aber für die Massen
Moment,
ist das ein gutes Argument.
Und dieses 97%-Argument ist insofern noch doppelt, weil da gerne verwechselt wird, dass nicht 97% der Wissenschaftler, sondern 97% einer bestimmten Studienmenge, wissenschaftlicher Studien, das waren genau knapp 12.000 von einem Herrn Cook, der das untersuchen ließ von einer Truppe von Bürgern. Und als dann er feststellte, dass von diesen 12.000 Studien rund gut zwei Drittel sich gar nicht um diese Frage kümmerten, hat er die erstmal rausgesondert. Dann hat er den restlichen so lange hin und her geschoben, Äpfel mit Birnen und Mohrrüben mit Katzen verglichen, bis dann eine bestimmte Menge herauskam und das waren dann die 97%. Wir haben das also mal nachgezählt die entsprechenden Zahlen. Diejenigen dieser 12.000 Studien, die explizit sagen, der Mensch übt einen erheblichen, und zwar den bestimmenden Einfluss auf die Erwärmung der Luft aus, sind gerade mal 64 Studien von diesen 12.000, und das sind Pi mal Daumen 0,3%. Das ist die wahre Zahl, die dahinter steckt. Können Sie gerne nachprüfen. Es ist Fakt.
Ich kann auch, also Parteitagsbeschlüsse können Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. So kann man es vielleicht.
Das wird immer wieder versucht.
Das wird immer wieder versucht. Ich habe übrigens jetzt gerade mal von dem CDU-Parteitag nachgelesen. Die Beschlüsse, da ist übrigens zum Klima fast nichts gesagt. Das Wort taucht nicht auf. Da bin ich ein bisschen überrascht gewesen.
Da ist die CDU nicht im Trend.
Ja, vielleicht finden Sie zur Realität zurück. Ja. Also es geht wirklich um die Wissenschaft. Ich muss aber noch mal ausholen. Sie haben so viele interessante Themen schon angeschnitten, Herr Limburg. Zunächst einmal, die Menschen atmen ja auch CO2 aus, ganz schöne Mengen. Ich habe mir nachgerechnet.
Das Atmen kann man nicht abstellen.
Das kann man abstellen, aber dann gibt es die Menschheit nicht mehr kurzzeitig. Es gibt Apnoe-Taucher, die schaffen das ein paar Minuten sogar, überraschenderweise, aber die werden auch nicht sehr alt. Aber es gibt je nach Körpergröße, Körperbelastung, Körpergewicht und so weiter zwischen täglich 100 Gramm und 2 Kilo CO2. Das kann man rechnen aufgrund des stofflichen Umsatzes. Das Verbrennungsprodukt ist CO2, das kann man einfach bilanzieren. Das ist überhaupt ein großes Manko in dieser Politik, dieser sogenannten Klimapolitik. Die bilanzielle Denkweise ist nicht richtig ausgeprägt. Das ist ein Schwachpunkt. Ja, ich habe meinen Studenten immer versucht beizubringen, bilanziell zu denken. Wenn man ein chemisches Verfahren entwickeln will, dann muss man wissen, wie viele Rohstoffe, wie viele Endprodukte, welche Zwischenprodukte, wie viel Energie, welche Reaktor, da muss man bilanziell denken, um das bewerten zu können und machen zu können, dass vernünftig wird. Das fehlt. Also der Mensch atmet, die Menschheit, 7,5 Milliarden Jahren, ich habe mir nachgerechnet, atmet etwas zwischen 1,5 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr und 15 Milliarden Tonnen aus. Je nach Belastung, ja, schneller atmen, schneller verbrennen, 6.000 Kilokalorien. Mein anderer Enkelsohn, der ist den Pacific Crest Trail vor sehr lang gewandert, 4.400 Kilometer, der hat täglich 6.000 Kilokalorien verbrannt. Musste er mittragen, das war ganz schön schwer, nicht? Also hoch energiedichtes ist vielleicht auch ein Thema. Hoch energiereiche Nahrung musste das sein, Nudeln und sowas alles, was er tragen konnte. Nicht? Alle Woche konnte er nur nachfassen. Und den Rest musste er auf dem Rücken tragen, plus Zelt, plus Isomatte und so weiter, in einer Höhe von über 2000 Meter. 2000 Kilometer sind über 2000 Meter hoch. Da verbrennt der Mensch ordentlich viel. Der hat also bestimmt pro Tag ein Kilo CO2 ausgeatmet.
Das ist also kein umweltbewusster Mensch.
Das lebensnotwendige CO2. Nicht? Wir würden, wie gesagt, alle nicht existieren, wenn wir das CO2 gar nicht hätten. Nun mal zurück zu diesen vielen Wissenschaftlern. Jetzt ist gerade wieder 10.000, habe ich gehört, 10.000 Wissenschaftler hätten zugestimmt zu den Grundprinzipien der Klimapolitik. Weiß ich nicht jetzt, von wem genau. Ja, da muss man mal gucken, was das für 10.000 waren. Ja, Herr Limburg hat schon erwähnt, was das aus diesen Studien bei sorgfältiger Analyse wissenschaftlich herangegangen, Bilanz gemacht, wie viel das dann wirklich waren. Hier waren es jede Menge Studenten und Interviewpassanten auf der Straße.
Sogar ein Professor Mickey Maus hat sich gemeldet.
Ja, gut.
Hat auch mit unterschrieben.
Ja, gut, wir wollen es nicht ins Lächerliche ziehen.
Nein, war dabei.
Es ist traurig genug eigentlich, dass da zu wenig Wissenschaft in dieser ganzen Diskussion da ist. Nicht? Und nun strahlt die Sonne ordentlich ein auf die Erdoberfläche. Jetzt hier bei uns so 105 Watt pro Quadratmeter in unseren Breiten im Jahre Mittel, dunkel, hell, alles mitgerechnet. Kommen wir auf diesen Wert etwa. So, und wie gehen denn nun die Klimatheoretiker, Klimapolitiker denn daran? Wie geht das IPCC an so etwas heran? Die Sonne strahlt mit dieser Energie auf die Erde ein. Die Erde wird behandelt wie ein schwarzer Körper, der Licht über alle Wellenlängen emittiert, auch im Infrarotbereich, im Wärmestrahlungsbereich. Nicht? Und das wird von der Atmosphäre zurückgehalten oder eben auch nicht. Was kann es zurückhalten und wie viel ist das? Ich habe mal in diesen IPCC-Berichten auch nachgelesen. Auch da steht drin, dass etwa 2/3 des natürlichen Treibhauseffektes, den haben wir ja, zu 66%, 2/3 Wasserdampf ist. Darüber redet keiner. Das steht in den Berichten gar nicht drin.
Da möchte ich mal anfügen. Ich habe diese Frage auch gestellt einem illustren Kreis von Wissenschaftlern, unter anderem auch der damaligen Leiterin des AWI, Frau Professor Lochte, wo doch jedem klar ist, wenn man sich die spektralen Verteilungen und Absorptions- und Emissionsmengen von den verschiedenen Atmosphärengasen, die also Treibhausgase genannt werden, anschaut, dann ist Wasserdampf das mit Abstand stärkste Treibhauseffekt. Warum sie denn nicht sich auf den Wasserdampf konzentrieren, sondern nur auf das im Grunde winzige Menge CO2, dann war die klare Antwort, weil wir den nicht beeinflussen können. Wirklich. Also man fasst sich an den Kopf, dann gehe ich, also ja, wenn ich, dann hat er das Sprichwort, der kann mit dem Schwanz mit dem Hund wedeln. Oder hier wedelt man sogar mit dem Haar des Schwanzes des Hundes mit dem Hund. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber hat den Charme eben, dass man damit also große Menschenmengen gewinnen kann, die genau das wollen, weil sie nicht verstehen, dass das im Grunde eine absurde Politik ist, die auf einer unausgereiften, sogar falschen Wissenschaft beruht. Ich nenne es mal Voodoo-Wissenschaft zum großen Teil.
Ich habe auch nochmal nachgesehen, beim natürlichen Treibhauseffekt ist natürlich das CO2 auch genauso wie beim anthropogen verursachten CO2, emittierten CO2, beteiligt, selbstverständlich. So, aber das, was hinzugekommen ist, seit 1750, um von 0,03 auf 0,04 Volumenprozent hochzukommen, da soll der Beitrag zu dem Treibhauseffekt wesentlich größer sein als der Basisbeitrag zum Treibhauseffekt. Verstehe ich nicht, kann ich nicht verstehen. So kommt man, ich habe auch in dem ersten Interview, was hier in diesem Raum, glaube ich, gegeben habe, vor 2-3 Monaten, auch schon gesagt, das ist ein ganz kleiner, minimaler Beitrag, sehr mikroskopisch klein, da kann man drüber streiten. Ich schätze, ich kann es nicht berechnen, das kann keiner richtig berechnen, unter 1%, schätze ich, ist der Beitrag des Kohlendioxids. Die anderen Treibhausgase wurden auch nicht behandelt, die wirklich anthropogen bestimmenden Treibhausgase, über zum Beispiel die Methan, auch menschlich bedingte Methanemissionen.
Aus der Rinderhaltung,
aus den Erdgaslagerstätten und so weiter.
Ein bisschen auch eingreifen, wenn Sie gestatten. Man unterstellt ja dem Methan und auch dem Lachgas noch eine größere Treibhauswirkung, sagen wir es mal dahingestellt. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass Methan noch mal eine Größenordnung weniger in der Atmosphäre ist als CO2. Also CO2 ist schon kaum in der Atmosphäre. Wenn Sie das mal umrechnen auf die Zahl der Luftmoleküle, stellen Sie sich vor, Sie hätten 10.000 Luftmoleküle. Davon waren vor 150 Jahren etwa 3 CO2. Eins ist in dieser Zeit hinzugekommen. Wie viel das menschgemacht ist oder nicht, darüber streiten sich die Gelehrten. Methan ist nochmal von diesen 3 nochmal eine Zehnerpotenz, also 0,3 ist Methan. Also wir streiten uns hier um Engel, die auf der Nadelspitze tanzen. Das halte ich alles für etwas, sagen wir mal, sehr theoretisch. Man kann dann versuchen zu messen, versuchen nachzumessen. Fakt ist, all diese Gase in ihrer Wirkung auf die Temperatur der Atmosphäre zu bestimmen, sind fehlgeschlagen. Es gibt keinerlei Beweis dafür. Man könnte das zumindest mal in einer Korrelation versuchen zu erkennen, aber selbst die ist nicht da. Sie ist streckenweise da. Korrelation, wissen Sie, ist Gleichlauf zwischen zwei Prozessen. Es gibt positive Korrelationen, dann steigt das eine und das andere steigt auch. Und es gibt negative Korrelationen, das eine steigt, das andere fällt. Ich mache das immer klar an Steuergesetzen. Die Zahl der Steuergesetze steigt und das Geld netto in der Tasche nimmt ab. Die beiden Dinge sind eng korreliert, aber eben negativ. Und auf der anderen Seite haben wir positive Korrelationen. Wenn eine Korrelation da ist, dann kann man unterstellen, dass da vielleicht eine Ursache-Wirkungsbeziehung da ist. Aber auch das kann trügen. Nehmen Sie das typische Beispiel, die Zahl der Babys, die Zahl der Babygeburten sinkt, die Zahl der Storchpopulationen sinkt. Beide sind eng korreliert, 1:1 fast. Und trotzdem kann man nicht davon ausgehen, dass die Störche die Babys bringen. Jedenfalls nicht, wenn man älter als 4 Jahre ist, vermute ich mal. Also man kann auch eine Scheinkorrelation aufsetzen. Und trotzdem, umgekehrt kann man aber sagen, wenn keine erkennbare Korrelation da ist, und es wird ja gesagt, mehr CO2, mehr Temperatur, dann muss sich das in einer Korrelation darstellen lassen. Und das tut es nicht. Im Gegenteil, wenn Sie das sich anschauen hier, ich habe da diverse Beispiele mitgebracht, Sie finden entweder gar keine Korrelation oder wenn, dann ändert die über den Lauf der Zeit ihre Richtung. Und bei einem stetigen Prozess, mehr CO2, mehr Temperatur, ist das physikalisch schlicht unmöglich. Also meine Schlussfolgerung daraus, CO2 mag eine Wirkung haben, aber die ist so klein, dass sie messtechnisch nicht erkennbar ist. Und dann ist auch jede Anstrengung, CO2-Emissionen zu vermeiden, allein aus diesem Gesichtswinkel völlig absurd, eher zerstörerisch und zu vermeiden.
Ich wollte eigentlich nur auf die Vorgehensweise von den sogenannten Fachleuten des IPCC nochmal eingehen, nicht? Die berücksichtigen das Methan kaum. Der Faktor ist 33 mal wirksamer im Infrarotbereich für den sogenannten Treibhauseffekt, Wärmerückhaltung in der Atmosphäre. Es gibt als CF3, das ist eine chlororganische Verbindung, die gibt es auch durch die menschliche Tätigkeit, wird für verschiedene industrielle Prozesse auch benötigt. Die hat den Faktor 19.000, das Wort CF taucht da auch nirgendwo auf. Das N2O, was aus der Tierhaltung kommt, aus dem Einsetzen von mineralischen Dünger in der Tierhaltung, in der Landwirtschaft, in der sehr effektiven Landwirtschaft, das wird auch nicht berücksichtigt. Es kommt auch aus anderen Prozessen noch, das N2O, die Stickstoffoxid. Das wird in dieser Berechnung auch nicht berücksichtigt. Der Wasserdampf wird nicht berücksichtigt, aber das in ganz geringen Mengen vorhandene CO2 und bei weitem nicht so wirksam wie andere sogenannte Treibhausgase wird berücksichtigt. Nicht? Das ist wissenschaftlich auch absurd. Nicht präzis. Das ist absurd. Ein weiteres Thema ist, das haben wir noch nicht beschlossen, aber ich bin Chemiker und ich habe auch mal Verfahrenstechnik gelehrt. Ich habe versucht, meinen Studenten beizubringen, Wärmetransport. Der besteht aus drei Komponenten. Strahlung, das macht die Sonne auf der Erde zum Beispiel. Das nächste ist Konvektion, Teilchenbewegung, um energiereiche, mehr Wärme enthaltende, sich schneller bewegende Gasteilchen, Flüssigkeitsteilchen zu transportieren, damit die Wärme an einen anderen Ort zu bringen. Und die Wärmeleitung, die findet vorwiegend im Festkörper statt. In Metallen sehr gut, in Silikaten auf der Erde. Holz weniger, in Mineralien weniger, aber das ist ein Beitrag. Diese Wärmeleitung spielt eigentlich beim Übergang in fluide Medium nur eine geringe Rolle, die Konvektion aber eine starke Rolle. Und da gehen die Theoretiker des IPCC auch ein bisschen falsch ran. Weil es gibt eine laminare Grenzschicht direkt an der Erdoberfläche, die ist nur wenige Millimeter stark. Da gibt es kaum horizontale Molekülbewegung. Vertikale ganz wenig. Dann kommt die ganze Atmosphäre, da muss man auch darauf achten, da ist immer dieser Vergleich auch mit 10.000, 40 Zentimetern, ist ein bisschen, weil wir ja einen starken Druckgradienten aufgrund der Gravitation in der Atmosphäre haben. Ganz oben ist dünn, ganz unten ist eine Atmosphäre, ganz dick. Die Atmosphäre muss man genau hingucken auch. Nicht? Das ist auch höhenabhängig, dieser Effekt. Und die Konvektion auch. Und das, diesen Teil mathematisch zu erfassen und auch mit dem besten Supercomputer, der 100 Millionen Dollar gekostet hat, um solche Klimarechnungen zu machen, geht das nicht.
Doch, das geht sehr gut. Sie können auch die alte Formel aufstellen, Garbage in, Garbage out.
Okay.
Der große Computer macht das nur schneller als der kleine Computer, dass er den Müll, der reinsteckt, wieder rausbringt.
Um die Richtigkeit solch einer super Rechnung hinzukriegen, dann müssen die Eingangswerte stimmen. Nicht? Wenn die Eingangswerte, die Basisdaten, schlecht sind, unsicher sind, und die sind's, da kann doch hinten ein Strichchen rauskommen. Es sei denn, man rechnet aus, wenn also der Schmetterling in Australien die Flügel bewegt und da rumfliegt, ändert sich das Klima in Europa. Genau. So was kann man rausrechnen.
Lorenz-Effekt, ja.
Ja. Aber wem, das hört sich für mich alles sehr plausibel an, wem nützt denn diese Panikmache, die eigentlich, wenn man das, was Sie sagen, jetzt für wahrnimmt, die grundlos ist, wem nützt das? EU-Abgeordnete haben jetzt den Ausruf eines Klimanotstands gefordert. Von der Leyen will in 10 Jahren 3 Billionen Euro für das Klima ausgeben, das heißt 300 Milliarden Euro pro Jahr. Woher können Sie sich das erklären?
Das sind irrsinnige Vorhaben und irrsinnige Zahlen. Wem nützt das? Das gibt ja den alten Börsianerspruch, wenn Sie an der Börse was verloren haben, das Geld ist ja nicht weg, das hat nur ein anderer. Und wenn Sie so ein Volumen von Geld, und das kommt ja noch das dazu, was die Einzelstaaten machen, sowohl weltweit als auch national, dann gibt es natürlich Leute, die daran sehr interessiert sind, dass das Geld durch ihre Taschen fließt. Und je mehr, desto besser. Und damit haben wir also eine Möglichkeit, die Leute, die es ja bezahlen müssen, zu verpflichten. Und vielfach sind sie ja sogar auch selber begeistert dabei, um die Welt zu retten, besonders hohe Steuern zu zahlen, besonders hohe Abgaben zu tätigen. Denken Sie an die CO2-Bepreisung, wie sie neuerdings heißt. Also eine Steuer auf CO2-Erzeugung, auf alles und jedes in allen Sektoren. Nehmen Sie mal nur den aktuellen Punkt, 10 Euro pro Tonne. Wenn wir im Schnitt in Deutschland 9 Euro pro Kopf und Jahr, 9 Tonnen pro Kopf und Jahr an CO2 erzeugen, dann sind das 90 Euro pro Kopf und Jahr, die wir von dieser Steuer alleine in den Prozess hineindrücken. Und da das eine Basis für alle anderen Prozesse, also alle anderen Veredelungen von Gütern und so weiter, schlägt sich das immer weiter verstärkend auf die weiteren Produkte durch. Jetzt habe ich gerade gestern gehört, dass insbesondere die Grünen in Schleswig-Holstein und weiß ich vorhin in einem anderen Bundesland die Steuer also noch weiter anheben wollen auf 40. Dann sind wir also beim Vielfachen, das sind dann 360 Euro pro Kopf und Jahr. Das schlägt gewaltig auf alle Preise durch. Und natürlich verdienen jede Menge Leute daran, abgesehen von der sogenannten Klimaforschung oder auch Klimafolgenforschung, die natürlich wahnsinnige Mengen an Forschungsmitteln bekommen, im Milliardenbereich seit Jahrzehnten und immer mehr. Wenn ich zurückdenke, in den 80er Jahren, da war die Klimaforschung so eine Art Orchideenwissenschaft. Jemand, der sich also gerne in einem Zimmerlein verkroch und mit spitzen Bleistift viele Zahlen ausrechnete und so weiter, der war da bestens aufgehoben. Heute ist es eine allumfassende Dachwissenschaft. Es gibt ja sogar die Idee, einen Klimarat einzurichten, der die parlamentarischen Beschlüsse kontrolliert darauf, ob sie klimaverträglich sind oder nicht. Also aus dieser Orchideenwissenschaft ist über die Zeit und über die erzeugte Panik und die entsprechende Umsetzung, national wie international, ein regelrechtes Machtkartell geworden. Und da sind natürlich die drin sind, hochinteressiert, dass es sich ausweitet. Und die speziell bezahlen müssen, haben noch nicht erkannt, dass sie im Grunde nur ausgenutzt werden und ihrer Freiheit verlustig gehen.
Aber irgendwann wird man das ja wahrscheinlich erkennen. Können Sie sich vorstellen, dass es dann eine radikale Gegenbewegung geben wird? Also vielleicht, vielleicht keine organisierte, aber ich habe den Eindruck, dass es durchaus einige Menschen gibt, die nun sagen, okay, das ist alles zu viel. Und deshalb achte ich noch nicht einmal mehr auf die Umwelt. Also ich schaue nicht darauf, ob ich jetzt eine Plastiktüte mitnehme oder nicht, was ich esse, was ich trage und so weiter.
Das sind zwei Paar Schuhe, das wollen wir mal nicht durcheinander bringen. Es wird gerne durcheinander gebracht, da gebe ich Ihnen recht, aber das wollen wir nicht durcheinander bringen. Die Umwelt zu schützen, macht jeder vernünftige Mensch. Václav Klaus hat das mal so nett formuliert, keiner wird so idiotisch sein, in den Teich zu pinkeln, aus dem er sein Trinkwasser holt. Also insofern ist der Umweltschutz eine ganz natürliche und vernünftige Aufgabe, die jedem industriellen oder auch handwerklichen oder sonstigen Betätigung verlangt. Die Klimafrage hat mit dem Umwelt überhaupt nichts zu tun. Und wenn Sie glauben, dass dann irgendwann mal eine Umkehr stattfinden wird, dann sehe ich das auch. Das ist notwendig. Ob wann sie kommt, ist eben die große Frage. Das Problem, was ich sehe, ist, dass bis dahin de facto unumkehrbare Entwicklungen eingeleitet wurden, die von zumindest hier in Deutschland oder in Europa auch nicht mehr zurückzudrehen sind. Nehmen Sie noch ein Beispiel, Atomausstieg. Wenn wir heute beschließen würden, wir wollen aus den wieder Kernkraftwerke bauen. Wer könnte das in Deutschland machen? Keiner. Es gibt keinen Ingenieurstamm mehr, keinen Facharbeiterstamm. Es gibt aber auch niemanden mehr, der so dumm ist und sagt, das finanziere ich. Wenn man eine Regierung hat, die morgen Hü und übermorgen Hot sagt, wer soll denn die Sicherheiten geben, dass das ist ja ein langfristiges Projekt, 50, 60 Jahre Laufzeit, wer sollte das machen? Also wir haben sowohl das Know-how verloren, als auch die Möglichkeit, das zu finanzieren. Und das Gleiche gilt für Kraftwerke, Kohlekraftwerke. Siemens hat seine Kohlekraftwerksparte eingedampft, den Hauptsitz nach Florida verlegt. Und konzentriert sich jetzt auf alle möglichen Geschichten, unter anderem auch ein bisschen Kraftwerke. Die Wertschöpfung, die Ideenschöpfung, die findet jetzt in China, in Asien statt. Weltweit werden etwa 1500 Kohlekraftwerke geplant oder gebaut zusätzlich. Das geht hier verloren. Drittens, wenn Sie sich unsere Bevölkerungsentwicklung anschauen, das sind hier zum Glück einige junge Leute, aber die Zahl der jungen Leute im Vergleich zu den Alten ist nicht mehr so früher wie eine Pyramide, sondern wir haben da so eine Art Taille. Also auch die jungen Leute, selbst wenn sie MINT-Fächer studieren wollten, was sie auch nicht gerne wollen, sind dann schon gar nicht mehr da, um zu sagen, okay, jetzt spucken wir in die Hände, jetzt machen wir uns schlau und jetzt fangen wir an, diese Techniken wieder hier zu etablieren und damit die Wertschöpfung im Lande zu haben. Diese Unumkehrbarkeit, die eingeleitet und mit hohem Druck vorangetrieben wird, die macht mir die größten Sorgen. Denn wenn wir einmal ausgestiegen sind aus diesen Techniken, dann haben wir auch nicht mehr die Möglichkeit, die anderen Leuten anzubieten und sie zu verkaufen. Sprich, wir verdienen weniger Geld und sind im Grunde dazu verflucht, von anderen zu kaufen, wenn die sie überhaupt noch was verkaufen wollen. Das ist das Problem, was diese heuchlerische und an sich fürchterliche Politik zur Folge hat.
Herr Steinberg, Sie haben das letzte Atomkraftwerk der DDR abschalten lassen.
Ja.
Was halten Sie
von der Atomkraft? Am 1. Juni 1990 war das. Ich war ja auch für Reaktorsicherheit zuständig. Das war also in Lubmin bei Greifswald. Das waren also 8 Reaktorblöcke. Davon waren 3 im Bau, einer in Probebetrieb, 6 Monate lang. Der war also aktiv, radioaktiv auch schon. Und 4 im Dauerbetrieb, zum Teil über 20 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und es gab also ein Gutachten der Bundesdeutschen Gesellschaft für Reaktorsicherheit zu diesem Kernkraftwerk. Da standen verschiedene Dinge drin. Die waren alle richtig. Das war ein Stab von 30 Menschen. Die haben eine ganze Weile unter dem Professor Birkhofer, das war der Chef damals von dieser Einrichtung, gearbeitet. Und da kam raus, also da fehlt die Redundanz der Notstromaggregate, also nicht genügend Pumpen in Reserve. Wenn einer ausfällt, muss die weiter, sonst wird der Reaktor zu heiß und geht durch. Dann ist das Containment nicht richtig und dann gibt es die Versprödung aufgrund des hohen Neutronenflusses. Und das war alles richtig. Was die Kollegen aber nicht gesehen haben, war die Bauweise von dem Ding. Ich war dort und ein paar Tage später habe ich es dann abschalten lassen. Ich habe mir das angesehen und festgestellt, wenn das der Reaktorblock ist, wo die Kernreaktion läuft, dann gibt es eine Turbine. Die lief in Greifswald an allen 5 Reaktoren, die heiß waren, so in dieser Richtung. Nun gibt es den Effekt eines Turbinenknallers. Das hat mit dem Läufer einer Turbine zu tun. Die wiegen so für...
Der Rotor.
Der Rotor für Läufer, Rotor ist dasselbe, für, der wiegt etwa 25, 30 Tonnen in der Größenordnung. Mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von ca. 3000 pro Minute. Das hat was mit der Frequenz von 50 Hertz im Netz zu tun.
Präzise 3000, darf ich da noch.
Bitte?
Präzise 3000. Ja. Daher kommt unsere Frequenzstabilität her.
So ist es. 50 Hertz, 60, genau. 3000, naja. So, und es gab zum Beispiel in Boxberg in der DDR ein Braunkohlenkraftwerk. Das ist 1982 eine 500 Megawatt Turbine explodiert in dem braunkohlengeförderten Kraftwerk. Ein Bruchstück von etwa 700 Kilo Gewicht wurde in etwa 500, 600 Meter Entfernung von diesem Turbinenstandort gefunden. Und stellen Sie sich vor, in den 30 Meter Abstand von der Turbine in Greifswald und dem Kernreaktor mit einem ganz dünnen Containment von 3 cm Beton, schwacher Stahlbeton übrigens nur, schlägt ein 700 Kilo Bruchstück mit dieser kinetischen Energie, m halber v Quadrat, ist die kinetische Energie eines sich bewegenden Teilchens, auch eines 700 Kilo schweren Bruchstücks einer Turbine, schlägt dort ein, hätten wir Tschernobyl gehabt.
Ja. Das heißt, das war eine fehlerhafte Konstruktion.
Ja, absolut. Absolut. Siemens KWU hat Turbinen für Atomkraftwerke gebaut. Sie haben gerade gesagt, Herr Lemoore, das Know-how ist weg. Bei Siemens ist zu. Und Framatom und General Electric, die die Atomkraftwerke in der westlichen Welt damals gebaut haben, da war die Turbine immer so in Position gestellt. Ich habe nie kapiert, warum die Spezialisten das nicht gesehen haben. Warum die sowjetischen Ingenieure seinerzeit so gebaut haben. Das war, bei uns passiert nichts. Diese Mentalität, diese Überheblichkeit war vorhanden. Und ich habe dann so angeordnet, es war nicht Herr Töpfer, wie er immer noch so mal sagt, ich war nämlich noch im Amt, er hatte keine Zuständigkeit, die hatte ich noch persönlich. Ich habe die Verantwortung nicht tragen können. Ich habe gesagt, Schluss. Am 1. Juni 1990 haben wir das Ding abgestellt. Ich bin nicht gegen die Atomkraft. Ich bin auch gegen den Beschluss, den die Bundesregierung gefasst hat.
Ja, bitte. Eingreifen, bitte benutzen Sie das Wort Kernkraft. Ja. Es ist Kernkraft und nicht Atomkraft. Atom ist Atombombe und das ist absichtlich, damit der sofort der Ideenschluss kommt zur Atombombe.
Ja, das Kernkraftwerke ist, also Sie meinen die Fusionsbombe und nicht die Spaltungsbombe, ja, das ist noch wieder was anderes.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, aber ja, wir wissen alle, was gemeint ist.
Also Kernkraft ist natürlich gemeint, das ist ja auch KKW, Kernkraftwerk, so hieß das auch KKW Nord zu DDR-Zeiten. Und das Ding wurde abgestellt und es ist im Rückbau befindlich, ist fast zu Ende. Und das ist kein Problem, aber ich bin nicht gegen die Kernkraft. Ich bin sogar dafür. Dieser Beschluss der Bundesregierung, die Atomkraftwerke heißt aber nur wieder, nicht die Kernkraftwerke, vorzeitig zu schließen, halte ich für falsch. Nach Fukushima, das war eine Überreaktion, auch unter dem Druck der Bevölkerung, das war eine falsche Reaktion. Wir setzen tatsächlich auch einen Teil unserer industriellen Zukunft, wenn wir die Kernkraftwerke und die Kohlekraftwerke dazu vorzeitig abstellen, dann stellen wir unsere in einem hochentwickelten Industrieland mit klasse Ingenieuren, die wir in Deutschland haben. Die Zukunft stellen wir aufs Spiel. Das hat Herr Lindner heute im Bundestag übrigens auch gesagt. Ja, nicht direkt an dem Beispiel Kohlekraft, aber wenn wir die energetische Basis riskieren,
richtig,
durch Fehlentscheidungen, dann stellen wir die Zukunft unseres Landes.
Ist festgezurrt. Also aufs Spiel. Ist kaum noch umkehrbar. Das ist die große Katastrophe.
Klimaaktivisten wollen ja 100% Energie aus erneuerbaren Quellen erreichen. Ich als jemand, der nicht klimahysterisch ist, würde ich sagen, aber durchaus umweltbewusst versucht zu leben, habe immer gedacht, ja, erneuerbare Energien sind wirklich the way to go, auch wenn man sich nicht verrückt macht. Und dann habe ich unter anderem diese Statistik gesehen, ich lege sie jetzt mal hier hin, und zwar sind das Material, das verwendet wird, beim Bau von verschiedenen Energiequellen. Also, und Nuklear ist hier ganz unten, hier Solar, Wasser, da sieht man Zement, Glas und so weiter und so fort. Es muss ja auch alles entsorgt werden. Ich glaube, da ist mir zum ersten Mal klar geworden, oder ich habe mir zum ersten Mal die Frage gestellt, wie umweltfreundlich, wie sauber sind solche Anlagen überhaupt? Können Sie etwas dazu sagen?
Also,
man sagt den ökologischen Fußabdruck, nicht? Footprint. Genau. Müsste man da ansetzen, da muss man gucken, was steckt da alles drin, was ist für Energie aufgewendet worden, um das zu produzieren. Auf jeden Fall ist da unheimlich viel Energie schon drin. Man muss sehr sorgfältig sein. Das sind nicht alle negativ, das muss ich sagen. Also bei der Windkraft bin ich zum Beispiel der Meinung, das ist ein bisschen schlecht weggekommen. Da muss man genau hingucken. Das Problem der Entsorgung ist total offen. Solarzellen, das Problem der Herstellung. Wir haben in der Anmoderation, bevor Sie auf Sendung, wie auf Aufzeichnung waren, schon mal kurz drüber gesprochen, die Chemie der Herstellung von superreinem Silizium wird von den ganzen Vertretern der Photovoltaik nicht erwähnt. Das geht über die Herstellung einer destillierbaren Siliziumverbindung, sonst kriegen sie das nicht so sauber. In dem Reinheitsgrad 5,9er, 6,9er Reinheit muss das haben, also auf 100.000 Siliziumatome ein Fremdatom oder auf 1 Million in der Größenordnung heißt das dann in der Praxis, da müssen sie eine destillierbare Siliziumverbindung haben. Das ist Trimethylchlor. Silan, eine chlororganische Siliziumverbindung, die kann man destillieren und extrem rein destillieren. Bei der Herstellung wird also mit Methylchlorid und Silizium, Rohsilizium gearbeitet. Das ist ein Hochtemperaturprozess und da entstehen sehr viele Nebenprodukte. Sondermüll, den man nicht in Sondermüllverbrennungsablagen entsorgen kann, weil dabei Salzsäure entsteht. Und alles, was aus Metall in so einer Sonderabfallverbrennungsanlage ist, würde dann weggeätzt, weggefressen durch die wegkorrodiert.
Aber das ist dann ja wirklich wie Atommüll quasi.
Ich möchte noch ein paar andere.
Das ist der Chemiemüll, der bei Solar herstellt. Und im zweiten Schritt, wenn Sie diese superreine Siliziumverbindung wieder zu elementarem Silizium thermisch zersetzen, entsteht wieder alles, was Chlor enthält, noch als Nebenprodukt.
Also alles andere als sauber.
Das ist, ja, die Industrie, die Herstellweise ist alles andere als sauber. Die Wirkung selbst ist okay.
Ich möchte vielleicht noch ein paar Anmerkungen zu diesen Materialmengen und deren Verbräuchen machen. Wir haben ja die, aus meiner Sicht, wahnsinnige Idee, unsere Stromversorgung und später auch die gesamte Wärmeversorgung in den verschiedenen Sektoren über sogenannte Erneuerbare zu machen. Ich mache die Einschränkung, weil Energie ist nicht erneuerbar, Sie können sie nur wandeln. Gut. Sprechen wir von alternativen Energieträgern. Die haben naturgesetzliche Schwächen, die sie einfach nicht überwinden können. Sie sehen das an den riesen Feldern, die sie brauchen, um Windstrom zu erzeugen.
Genau, oder Solar.
Und bei Solar ist es etwas besser, aber auch im Grunde nicht anders. Sie haben also Energiedichten, Leistungsdichten, die sind so klein, deswegen können wir uns auch in die Sonne legen und braun werden und werden nicht verbrannt. Um diese Energie einzusammeln, brauchen wir also Riesenflächen. Das ist eine Naturzerstörung von riesigen Dimensionen, die wir da angeleiert haben. Sie müssen also die sammeln. Das heißt, sie müssen also große Materialkörper haben. Das fängt mit Beton an. 4000 Tonnen Beton als Fuß für so einen 200 Meter Wind, Pfahl, der da in der Nähe, Windrad, das da in die Landschaft gestellt wird, und das in allen ein paar Kilometern oder 100 Metern Abständen. Wir haben es mal gerechnet, wenn man dem Ziel der Bundesregierung näher kommen will, 90% der Primärenergie über sogenannte erneuerbaren oder alternative Energien zu erzeugen. Und man wollte das versuchen mit Windkraft. Das ist noch die am meisten ausbaufähige in diesem Land. Wir sind ja noch nicht von der Sonne verwöhnt, wie die Sahara beispielsweise.
Und die Sahara müsste man nehmen.
Genau. So, dann muss ich, und das sage ich auch, okay, dann muss ich 30.000, habe jetzt 30.000 Windräder in der Bundesrepublik stehen. Und diese 30.000 Windräder liefern genau rund 3%. 2% der Primärenergie.
Primärenergie.
Der Primärenergie, also bevor alles andere daraus entsteht. Das mal 50 hätte ich dann 100%. 50 mal 30.000 sind 1,5 Millionen, wenn ich es richtig rechne, ne? 3 mal 5, 1,5, ja. Windräder. Dann kann man sagen, okay, ich baue die also viel größer und viel effektiver, dann sind es vielleicht die Hälfte. Wenn ich das umrechne auf die Fläche der Bundesrepublik, dann liegt die so bei 350.000 Quadratkilometer. Dann habe ich bei 700.000 Windrädern pro Quadratkilometer 2 zu stehen. Das sind die Zahlen, die sich ergeben, wenn man diesen Irrsinn, diese Irrsinnspolitik zu Ende macht. Wir würden vorher wahrscheinlich verhungern, aufgeben, protestieren, Revolution machen oder was immer. Was immer, also es geht schlicht und ergreifend. Und das Weitere ist, selbst wenn wir viel, viel früher aufhören würden damit, hätten wir ein anderes Problem erzeugt, nämlich die Instabilität unserer Netze. Die Netze sind heute so stabil, weil die rotierenden Massen dieser Läufer, dieser Turbinenrotoren, so viel Masse haben, dass sie die 50 Hertz, also 3000 Umdrehungen, auf 0,1 Hertz einhalten.
Sonst gehen die Uhren nicht mehr
Sonst richtig. Gehen nicht nur die Uhren falsch, sondern auch die Einspeisung von mehreren Kraftwerken in die gleiche Leitung würde dazu führen, dass da eine Verschiebung stattfindet und plötzlich hat das eine Kraftwerk eine hohe Spannung und das andere hat gerade keine. Dann geht der Strom da hinein und zerstört den entsprechenden Generatorblock. Das ist ja passiert. Also die Blackout-Gefahr steigert dramatisch. Wir haben heute knapp 2 Millionen Photovoltaik-Einspeiser und etwa 31.000 Windkraft-Einspeiser. Ausgelegt ist das Netz für einige hundert Kraftwerke, die man steuern kann nach Plan und nach Bedarf. Und dann kommt noch dazu, dass Strom sich großtechnisch nicht speichern lässt. Sie können ihn wandeln in Batterien, beispielsweise Batteriestrom. Sie können ihn wandeln, also chemisch. Sie können ihn wandeln in Energie der Lage, Pumpspeicherwerke. Also um diese Flatterstrom, wie ich es mal nennen will, auszugleichen, den wir dann immer mehr Massen erzeugen, weil eben Strom in dem Moment erzeugt werden muss, dank mangelnder Speicherfähigkeit, indem er verbraucht wird, muss ich also Speicher aufbauen. Speicher. Das größte deutsche Pumpspeicherwerk, Goldestal im schönen Thüringen, hat 30 Jahre Planungszeit gehabt. Na gut, da kam der Zusammenbruch der DDR noch dazu, das hat das sicherlich verzögert, hat 11 Jahre Bauzeit gebraucht und hat 600 Millionen Euro gekostet. Wenn wir nur 14 Tage Dunkelflaute, 10 Tage Dunkelheit, Dunkelflaute nennt man das, kein Strom aus Wind, kein Strom aus Sonne überbrücken wollten, bräuchte man 2000 Stück davon. 2000 Stück, wir haben natürlich die Topologie überhaupt nicht, auch die Norweger haben sie nicht und niemand hat die. Abgesehen davon, dass wir es auch nicht bezahlen könnte. Das würde rund, wenn ich es richtig rechne, 1,1 Billion Euro kosten, die wir erstmal aufbringen müssten.
Die Grünen sind auch dagegen.
Das ist sowieso. Das sind ja Pumpspeicherkraftwerke geplant gewesen im Schwarzwald. Haben sich Leute gegen gewehrt. Also hinten, wie man es dreht, hinten und vorne. Wir haben einen Zappelstrom. Wir haben eine ungenügende, miserable Energiedichte. Leistungsdichte, wir haben dadurch wahnsinnigen Landschaftsverbrauch mit irrsinnigen Mengen Material und darauf soll eine Industrienation ihre Energieversorgung aufbauen. Verrückter geht es eigentlich gar nicht.
Und Lebensräume von Tieren und Vögeln werden zerstört?
Das ist noch ein fürchterlicher Nebeneffekt. 200.000 Vögel werden jährlich zerschreddert. Hunderttausende von Fledermäusen und die, von den Insekten, die wir so alle brauchen und die Bestäubung und all das machen, mal gar nicht erst zu reden. Das kommt noch alles obendrauf. Ja.
Ich habe neulich einen Vortrag von einem ehemaligen Klimaaktivisten, mittlerweile Umweltaktivist, weil das ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind, Michael Schellenberger gehört, und seine Pointe ist: Im Versuch, das Klima zu schützen, zerstören wir die Umwelt.
Das ist auf den Punkt gebracht, korrekt.
Sehen Sie das auch so?
Ja, also ich muss noch mal zu dieser Klimapanik kommen. Nicht, das Wort würde ich nicht akzeptieren, das ist nicht der Fall. Wir sind klug genug, uns dagegen zu wehren.
Und sind wir sitzen,
wir sitzen zum Beispiel in einer Runde und machen einen kleinen Beitrag. Und wir müssen dafür sorgen, dass das über die Schulen, über die Universitäten entsprechende Bildung.
Aber das könnte demnächst verboten werden, weil Annalena Baerbock hat vorgeschlagen, dass Klimaleugner, wie Sie beide würden darunter fallen, demnächst nicht mehr im deutschen Fernsehen auftreten dürfen.
Darf ich dazu aus dem eigenen Erleben noch eine kurze Anmerkung machen? Wir hatten ja unsere Klimakonferenz, die 13. übrigens, geplant für München, letztes Wochenende, vom Freitag auf Sonnabend, und haben das entsprechend angekündigt. Und sind im Mai mit dem Hotel, wo wir das stattfinden lassen wollten, das NH-Hotel München Ost, handelseinig geworden, haben die Anzahlung geleistet und haben Einladung verschickt. Dann hat der Tagesspiegel angerufen dort und hat gesagt: Wisst ihr eigentlich, mit welchen fürchterlichen Leuten ihr euch da einlasst? Da haben die Angst bekommen. Eher weniger die Leute vor Ort, sondern die Zentrale in Berlin haben sich gegen uns verwahrt. Es ist nicht mit unseren Werten vereinbart, Klimaleugner, oder irgendjemand, der klar im Kopf ist, Klimaleugner, und haben dann es laufen lassen. Dann hat die Antifa in München das Spiel aufgegriffen, hat eine Demo angekündigt und durchgeführt, der ein Umweltverein mit 1,5 Millionen Etat im Jahr über fast überwiegend von staatlichen Stellen, hat einen offenen Brief geschrieben an die Hotelleitung und darum gebeten, uns nicht die Räume zu vermieten. Und dann waren so ein paar junge Leute, unter Absingen von ein paar Liedern, sind die da ins Hotel marschiert, haben Flyer verteilt. Daraufhin hat die Hotelleitung uns 10 Tage vor dem Beginn der Konferenz gekündigt. Man wollte uns also mundtot machen. Wir haben zum Glück mit sehr viel Aufwand ein Ersatzquartier gefunden. Da wurden dann Demonstrationen durchgeführt von ein paar 20 Handeln, also man ist lachhaft. Das Hotel hätte natürlich jederzeit die Polizei rufen können und die hätten die nett rauskomplimentiert. Nein, man hat es vorgezogen, uns mundtot zu machen, um den Kongress zu verhindern. Der Effekt war genau gegenteilig, die Aufmerksamkeit war groß, die Anmeldungen sprangen in die Höhe. Der Kongress war fast doppelt so groß, wie wir ihn sonst durchführen, und die Spendenbereitschaft hat sich auch erhöht. Aber es zeigt, dass, wie Sie gerade sagen, was Frau Baerbock fordert, diesen Leuten keinen Raum mehr zu geben in den Medien oder gar überhaupt in der Öffentlichkeit, das setzt sich fort und ist aus meiner Sicht schlimmster Faschismus, wie wir ihn nun wirklich genügend in Deutschland praktiziert haben. Das haben wir gerade erlebt. Also man fasst sich am Kopf, was alles möglich ist in diesem Land. Und Ihre Hoffnung teile ich leider nicht nach diesen Erfahrungen, was uns aber nicht daran hindert, weiterzumachen, solange es irgendwie noch geht.
Ich habe also solche Überreaktionen von Demonstranten, Schreihälsen auch erlebt, vor 30 Jahren bereits, nicht? Aus einer entsprechenden Umweltkonferenz mal in Irland war das. Das war furchtbar für mich, diese Erfahrung. Ja,
was hatten Sie in Ihrem Bericht erzählt?
Habe ich schon mal erzählt, ja. Aber wir haben noch ein ganz wichtiges Thema nicht angeschnitten. Ein bisschen was Positiveres, als wir bisher eigentlich diskutiert haben. Nicht? Was müssen wir denn machen, damit wir...
Genau das, Sie nehmen die Worte vorweg. Solange wir noch können, würde ich gerne einen Ausblick wagen. Was können wir denn machen? Was wäre denn die richtige Herangehensweise? Wir haben ja schon festgestellt, 100%ige Energie aus erneuerbaren Energiequellen macht keinen Sinn.
Null.
Was geht? Was wäre richtig? Was wäre Ihr Appell an die Politik?
Also, ich komme nochmal auf die Photosynthese zurück. Die lehrt uns das eigentlich schon, nicht? Photosynthese heißt, Sie haben es bestimmt in der Schule auch gelernt, Sie wissen es sowieso, Kohlendioxid plus Wasser plus Sonnenenergie gibt Sauerstoff und Glucose. Glucose ist ein ganz einfaches Zuckermolekül. Jeder Organismus, wir, die Pflanzen, bauen daraus alles weitere auf. Wenn Sie Zucker essen, dann wachsen Sie ein bisschen, was Sie vielleicht nicht in dem Maße wollen. Da ist es ein bisschen wenig. Aber das ist Beginn der Biomassebildung in der Natur. Das hat vor 2 Milliarden Jahren begonnen. Das hat die Natur nicht verlernt. Was brauchen wir? Wir brauchen CO2. Wir brauchen Wasser. In der Wüste geht es eben nicht. Und wir brauchen die Sonne. In der Nacht geht es auch nicht. Da fangen sogar die Pflanzen an, sich selbst zu veratmen und CO2 zu produzieren. Selbst die Pflanzen, die nur von CO2 überhaupt leben können. wie der Mensch auch, nicht? Wir müssen von CO2 leben, indem wir pflanzliche Nahrung zu uns nehmen, auch und tierische Nahrung am Ende der Pflanzennahrungskette auch. So, das brauchen wir alles. So, der Wald, die pflanzliche Vegetation, die Mikroalgen im Ozean. Ohne CO2 ist Schluss, sofort. Beginn der Nahrungskette im Wasser, Beginn der Nahrungskette am Land, der pflanzliche Nahrungskette. Das geht nicht. Wir brauchen also CO2-Konsumenten. Vorhin haben Sie gesagt, etwa 50% des CO2, was jedes Jahr zusätzlich in die Atmosphäre kommt, wird wieder konsumiert von der Natur. Das wird zwar im Wasser ein bisschen gelöst, im Meer ein bisschen gelöst, aber im Wesentlichen auch im Wasser durch die Mikroalgen verzehrt zur Bildung von weiterer Biomasse, die dann irgendwann gegessen wird von den Krebsen in der Antarktis, dem Krill. Und am Ende lebt der Wal von photosynthetisch gebildeten Mikroalgen, von gewachsenen Pflanzen, wie der Mensch das auch macht. Die ganze Tierproduktion und die Pflanzenproduktion geht auch nicht. Also wir brauchen CO2-Aufnahmespeicher. Wir müssen auf absehbare Zeit, absehbar ist für mich 50, 80, 100 Jahre, wir müssen in dieser Zeit auf die fossilen Energieträger nicht verzichten. Wir müssen uns kümmern, dass das Freigesetzte durch sinnvolle Tätigkeit, sinnvolle Nutzung der endlichen Ressourcen, das haben wir auch noch nicht diskutiert. Die fossilen Energieträger sind endlich, nicht unendlich.
Kommen wir bitte auch noch drauf. Ja?
Wir verbrauchen in ein paar hundert Jahren das, was die Natur in 100 Millionen Jahren gebildet hat. So etwa ist das die Relation. Wir müssen also uns kümmern, dass wir den energiereichen, auf die Masse bezogen, sehr energieintensiven, energiereichen Träger fossiler Energie weiter nutzen, sinnvoll. Wir brauchen das für unsere Mobilität, wir brauchen das für unseren Lebensstandard. Wir kommen auf absehbare Zeit nicht davon weg. Ob wir nun unbedingt Kohlekraftwerke weiter brauchen, ist ein anderes Thema. Da werden sich andere Lösungen finden, effektive Lösungen. Wir werden auch nicht vom Auto wegkommen. Das Elektroauto ist auch keine Lösung. Es sei denn, es ist Wasserstoff, Brennstoffzellen getrieben. Irgendwann ist zurzeit zu teuer, keiner will es kaufen, also funktioniert es nicht. Wir müssen also dafür sorgen, und das, ich würde sagen, dieser Klimafonds, von dem Sie mehrfach gesprochen haben, mit 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Und jetzt die Frau von der Leyen, ich habe das nicht gehört, ich weiß es nicht, ob die tatsächlich Billionen
gesagt
hat. Das hat sie
ja.
Bescheuert, da geht es doch gar nicht.
Sie sagen es. Darf ich noch mal kurz? So,
aber ich bin Vorschlag zu Ende.
Wir
müssen Wald anpflanzen.
Wald.
Nicht? Es gibt eine Schweizer Studie, die ist vor, weiß ich, einem Jahr veröffentlicht worden, die sagt, wir können das, was die Menschheit je an CO2 emittiert hat, verursacht hat durch die Lebensweise, durch die industrielle Tätigkeit und dergleichen, wenn wir die Hälfte des heute vorhandenen Waldes nochmal anpflanzen, wird das in einer kurzer Zeit, wenn der Wald gewachsen ist, entzogen, der Atmosphäre entzogen. Das macht der Wald immer. Wir müssen uns kümmern, dass wir den Regenwald weiterleben lassen, auch aufgrund des Albedos. Regenwald hat ein anderes Albedo aufgrund der Wolkenbildung darüber. Aus Naturschutzgründen müssen wir das machen, Artenvielfalt und so weiter und dergleichen Dinge mehr.
Aber da widersprechen Sie sich ja fast im gleichen Satz.
Ja.
Wir haben ja vorhin festgestellt, dass CO2 keine Klimawirkung, keine erkennbare Klimawirkung hat, dann ist doch die Frage erlaubt, warum sollen wir überhaupt Anstrengungen unternehmen, um CO2-Emissionen zu vermindern? Ich halte das für absolut absurd, ehrlich gesagt, wenn Sie sich die Welt anschauen und der CO2-Anstieg ist ja völlig unbestritten, dann stellen Sie fest, dass die Welt seit 30 Jahren dramatisch grüner geworden ist. Und zwar in einer Weise grüner geworden ist, dass nicht nur schöne grüne Pflanzen entstanden sind, sondern insbesondere mehr C3- und C4-Gräser. Das sind Pflanzen, die zur Ernährung dienen. Also Weizen, Reis und all diese Geschichten. Also viel mehr passiert. 11% der Landfläche wurde dazugewonnen. Eine Fläche von der Größe der USA. Einer hat es mal ausgerechnet, das sind ein Zuwachs alleine an pflanzlichen Nahrungsmitteln wert von 135 Milliarden Dollar jährlich Zuwachs, nur der Zuwachs alleine. Also im Grunde müsste man sagen, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto besser ist es für den Pflanzenwuchs. Das ist eindeutig nachgewiesen. Und aus der Konsequenz, niemand sollte das machen, wird es auch machen, müsste man an sich die CO2-Emittenten bonifizieren. Du kriegst also 10 Euro pro Tonne dazu. Als zu malifizieren, zu sagen, du musst 10 Euro an mich Staat zahlen. Das ist ein Witz, weiß ich.
Ich muss ihn aber auch mal widersprechen.
Nee, lassen Sie mich erstmal nur meinen Gedankengang zu Ende bringen. Die mehr CO2 in der Atmosphäre ist ein Segen für den Pflanzenwuchs. Bis zu einer etwa 800.000 ppm ist die Grenze, wo das beginnt aufzuhören. Wenn wir runtergehen sollten, was wir anstreben, dann leiden die Pflanzen Hunger. Und wenn die Pflanzen verhungern, verhungern auch wir. Die andere Sache ist die Ressourcen.
Das wollte ich sagen.
Die Ressourcen. Ich habe mal hier eine Grafik mitgebracht, die stammt von 2007. Die bunten Sachen dabei sind also die entsprechenden Reichweiten, stammt von Exxon und der BGU, dem Institut der Bundesregierung. Da reicht Erdöl noch 40 Jahre. Ich habe zu Hause ein Brockhaus, der stammt von 1932, hat mir mein Vater vererbt. Da ist unter E wie Erdöl drin, reicht noch 40 Jahre. Das ist von 2007. In anderen Worten, die Reichweite ist immer so weit, wie die Prospektion sich lohnt, das zu bringen. Inzwischen haben wir also jede Menge weitere Techniken, die es gestattet, auch Erdöle dort abzubauen, Schiefersände und was ich was alles, die Reichweite dramatisch verlängern. Heute haben wir wieder 40 Jahre, aber diese Reichweite ist gerade drastisch erhöht worden. Der zweite Punkt, Erdgas. Erdgas war schon damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, hier 160 Jahre, Pi mal Daumen. Inzwischen sind wir bei über 700 Jahren Erdgas durch Fracking. Das ist ja nicht nur Aufbrechen von Gesteinsfeldern, sondern auch das horizontale Bohren und Vielfachbohren, Verzweigen etc. Also allein durch die bessere, effizientere Technik haben wir unsere Ressourcen dramatisch vergrößert, die wir verbrauchen können oder auch nicht, je nachdem, wie sie kostet. Also ich kann nur sagen, wir haben genügend Ressourcen, deswegen ist Erdgas auch so billig. Die USA sind in wenigen Jahren von dem größten Importeur von Erdöl und Erdgas zum größten Exporteur und Erzeuger geworden aufgrund dieser Techniken. Also wer das verlangt, weiß nicht, dass wir genügend haben. Was nicht heißt, dass man diese verschwenderisch einsetzen soll. Aber das macht jeder Hamburger Kaufmann von sich aus schon, dass er den Einsatz an Material, um ein Produkt zu erzeugen und zu verkaufen, so gering wie möglich hält. Dritter Punkt ist, dass die Kernenergie reicht ewig. Aber der Hauptpunkt, auf den ich hinaus will, ist eigentlich ein anderer. Was ist eigentlich eine Ressource? Das ist eine Ressource, nicht? Haben aber die Babylonier beispielsweise daran gedacht, dass wir auf einem Riesenschatz von einer Ressource sitzen, das war damals der Irak oder heute der Irak, damals Babylon. Die haben also das Naphtha genutzt, was sie da aus der Erde quoll, um ihre Lämpchen zu betreiben. Mehr brauchten sie nicht. Für sie war das also keine wesentliche Ressource. Sie hätten auch Olivenöl nehmen können oder Knochenfett oder was immer. Also haben sie Naphtha genommen. Für uns ist es eine Ressource, weil wir es verwenden können in einer bestimmten Art und Weise. Mit anderen Worten, die Ressourcen sind nicht begrenzt durch sich und ihre Mengen, sondern allein durch den menschlichen Geist. Erst wenn wir an dem beginnen zu zweifeln und zu sagen, da ist das zu Ende, dann sind dort die Ressourcen zu Ende. Ein typisches Beispiel dafür ist diese wunderbare oder die fürchterliche Schlacht bei Cassy, glaube ich, kriegt den Ort nicht zusammen, als die englischen Langbogenschützen das französische Ritterheer zusammengeschossen haben mit ihren Pfeilen und Langbogen. Diese Langbogen haben es geschafft, so eine Wucht zu entwickeln, dass die Pfeile die Ritterrüstung durchschlagen haben, war 1300 Paar zerquetschte. Diese Langbogen bestand aus sehr langsam wachsendem Eibenholz. Und das war so wichtig, eine Kriegswaffe für den englischen König, dass es verboten war, bei Todesstrafe diese langsam wachsenden Eibenhölzer privat oder ohne Erlaubnis des Königs zu schlagen. Weil man daraus eben die Langbogen macht. Also eine unglaublich wichtige Ressource und sehr, sehr begrenzt. Ja, 100 Jahre später kam das Schießpulver und da war diese Ressource völlig obsolet. Also ich will damit sagen, die Ressource, was eine Ressource ist, entscheidet der menschliche Geist. An fossilen Ressourcen haben wir jede Menge. Allein England verfügt über 1300 Jahre Volumen an Erdgas, was sie durch Fracking gewinnen können für ihren eigenen Verbrauch. China fängt an, vor der Küste des Mittelmeers sind Riesenfelder gefunden worden. Israel und Zypern und Ägypten freuen sich darüber und streiten sich natürlich, wer kriegt wo viel davon ab. Also das ist sicherlich kein Thema, abgesehen von der durchaus notwendigen Einschränkung, so sparsam wie möglich umzugehen, damit es eben im Verhältnis zum Preis ist.
Ja, Sie sehen das anders wahrscheinlich.
Naja, also ich habe meinen Studenten auch immer beigebracht, wie lange reicht das Erdöl. Und da habe ich immer wirtschaftlich förderbar mit den vorhandenen technischen Methoden. Dann gibt es sich, ich habe damals auch 40 Jahre
fürs Erdöl gesagt
und das habe ich immer weiter vorweg geschoben. Nicht? Als ich zuletzt an der Uni in Leipzig gelehrt habe, da waren das immer noch 50 Jahre Reichweite, weil die Fördermethoden, aber es ist endlich und das muss man berücksichtigen. Und wir machen mit diesen modernen Fördermethoden, auch mit dem Fracking, ich habe später bei der Preussag gearbeitet in Hannover und wir haben in unserem Bereich Erdöl, Erdgas, auch Erdgas und Erdöl gefördert und wir haben damals schon Fracking gemacht. Und diese abgelenkte
60 Jahre alte Technik.
diese abgelenkte Richtbohrtechnik vor die Spanier. Ja, 60 Jahre haben wir es in Deutschland bereits gemacht und da ist nicht irgendwo ein Haus eingerutscht. Wie übrigens in England jetzt gerade, da haben das Fracking nämlich eingestellt nach Erdgas, weil die geologischen Veränderungen, Entspannung des Bodens durch das Fracking zu erheblichen Schäden der Bebauung oben drüber geführt hat. Nicht? Da ist es erstmal eingestellt und ist jetzt verboten in England, aktuell, vor ein paar Wochen, 10 Tage, zwei Wochen. Also das ist nicht alles ohne, nicht? Man
absolut.
Muss
die ohne Umwelt, Einschränkung, Zustimmung.
Umweltfolgen muss man schon wirklich einlenken. Aber für eine Übergangszeit brauchen wir diese Energieträger aufgrund der hohen Energiedichte, aufgrund der Lebensgewohnheiten.
Der Transportierbarkeit der und Speicherfähigkeit.
Genau. Ja, hohe Energiedichte, das ist ja für Speicher- und Transportierbarkeit ganz entscheidend. Das machen die nachhaltigen Energien noch nicht. Die sind in der Effektivität nicht vergleichbar. Und wir dürfen unsere Lebensweise auch nicht so ohne weiteres einstellen. Es wird keiner freiwillig machen, zu verzichten auf diesen.
Und aus guten Gründen. Warum auch?
Warum auch?
Wir müssen die Welt aus der Armut heben. Ja. Und wenn wir uns unser Hauptproblem angucken, dann ist das Afrika.
Ja.
Afrika braucht billige Energie in Massen und zwar schnell. Dann kommen sie auch nicht mehr her. So einfach ist das.
So sehe ich das auch. Wenn wir allen Menschen, den 7,5 Milliarden Menschen, den gleichen Lebensstandard zubilligen würden, den wir in Deutschland haben, dann brauchten wir noch mindestens das 10-fache an Energie.
Mindestens. Ja, das haben wir. Kernenergie.
Ja, aber die haben es nicht.
Nein, wir müssen ihnen helfen. Wir müssen ihnen helfen, sie zu gewinnen.
Und da soll man Klimafonds verwenden.
Ja,
Bäume pflanzen, denen beibringen, dass sie ihre Wälder nicht abholzen. Dass das Holz in Afrika nicht fürs Kochen verwenden müssen, sondern dass sie eben mit einer solargetriebenen Kochstelle.
Und was passiert? Das Gegenteil passiert. Die Weltbank finanziert seit 2009 keinerlei oder 11 keinerlei Kohlekraftwerke mehr in Afrika. Ja. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat das vor kurzem beschlossen. Es ist absurd. Es ist nicht nur absurd, es ist tödlich, wenn man überlegt, wie viele Menschen alleine dadurch sterben, dass sie Feuerholz zum Kochen nehmen müssen und diesen Rauch einatmen. Da hat man 1,3 Millionen Todesfälle jedes Jahr. Oder wenn man den Zugang zu elektrischer Energie vermindert, das definiert Access to Electrical Energy ist 60 Watt für 4 Stunden am Tag. Das ist eine 60 Watt Glühbirne. Das ist bereits der Zugang zur Energie. 500.000 Frauen alleine sterben jährlich im Jahr an der Geburt der Kinder, weil in diesem Bereich keinerlei was machen kann, weil alles dunkel ist, duster, keine Energie zur Verfügung steht und so weiter. Also wir sorgen mit diesen Maßnahmen, die sich unter der Rubrik Klimaschutz subsumieren lassen, für eine Verelendung der dritten Welt, insbesondere in Afrika. Und die kommen aus guten Gründen natürlich gerne zu uns.
Warum denn nicht? Und wir gehen zu Edeka und kaufen ein Kilo Bananen für 1 Euro und zahlen fürs Kilo Brot 3 Euro. Ich
jedem, dass er das auch macht. Aber entscheidend ist, dass wir das Problem vor Ort lösen, das heißt für uns Afrika und dafür gerne ganz oder teilweise oder mehr, ist mir alles recht, sie in die Lage zu versetzen, billige Energie, dann natürlich Infrastruktur zu zeugen, was natürlich noch diverse andere Probleme hat, Nepotismus, Rechtssicherheit, Gleichberechtigung und was alles dazu gehört. Das ist ein Riesenprogramm. Aber die Basis von allem ist der Zugang zu billiger, jederzeit verfügbarer elektrischer Energie. Schluss aus. Die Basis jeden Wohlstands. Wer das hintertreibt, versündigt sich an der Menschheit.
Da bin ich einverstanden.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das ist ein wahnsinnig komplexes, wahnsinnig wichtiges Thema, das nicht nur die Umwelt, sondern auch die gesamte Menschheit umfasst. Es besteht bestimmt noch Diskussionsbedarf, aber an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe wirklich, dass sich das sehr viele Menschen anschauen, die sich für die Umwelt interessieren und für Menschenrechte. Vor allen Dingen auch viele Politiker. Sie haben sehr viele Anregungen geliefert. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Gerne. Wir danken Ihnen. Danke für die Gelegenheit, herzukommen.
Das war der RT Deutsch Podcast.